Öffentliches Laden ohne spezielles Abo hat sich zurzeit im Bereich von so knapp 50 bis gut 60 Cent die Kilowattstunde eingependelt. Aber hin und wieder stößt man auf extrem teure Preise, die durchaus mal zu einer Verdopplung der Ladekosten führen können. Woran das liegt, darüber sprechen wir in der heutigen Episode des Elektroautomobil-Podcast. Also los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Elektroautomobil-Podcasts. Hier am Mikrofon begrüßt euch Markus Zacher, ich bin Chefredakteur des Magazins Elektroautomobil.
Und ich bin Valentin Buss, Zukunftsforscher mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung.
Ja, Valentin, wie du schon in der Einleitung erwähnt hast, werden wir heute uns mal wieder über die Ladepreise unterhalten. Das ist ja gerade so ein Thema, das fast alle E-Autofahrer und auch die, die es werden wollen, herumtreibt, weil das ziemlich unübersichtlich ist. Wir haben ja das ein oder andere Mal hier auch schon über Ladetarife gesprochen. Und das alles nochmal ein bisschen mehr aufzuschlüsseln, haben wir uns natürlich auch wieder hier einen Gast in die Episode geholt. Der war auch schon mal kurz im Podcast zu hören, und zwar in der Episode 118, wo wir vom E4-Festival berichtet haben. Und daher begrüßen wir heute nochmal Jonas Sulzer, einer der Gründer von Charging Time, hier bei uns. Herzlich willkommen, Jonas.
Ja, hi zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Hi. Ja, wir haben uns gedacht, das Thema Ladepreise, das ist eben ja eines der akutesten gerade, wenn es darum geht, auf ein E-Auto umzusteigen. Wir hatten in der Episode 118 ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen und sind da der Meinung, das muss man irgendwie nochmal, da müssen wir eine ganze Episode drüber dem Thema widmen, um das mal genauer aufzuschlüsseln, wie das jetzt so kommt, weil ganz so trivial ist es nicht. Aber bevor wir da jetzt gleich tiefer einsteigen, stell dich und Charging Time doch gerne mal kurz vor, was ihr eigentlich macht und warum wir euch jetzt gerade auch eingeladen haben.
Ja, sehr gern. Also wie gesagt, ich bin der Jonas Sulzer, einer der Gründer von Charging Time, zusammen mit Felix Geibel. Genau, und wir haben Charging Time 2022 gegründet und sind jetzt dann eben entsprechend seit mittlerweile fast 4 Jahren dabei. Und genau, die Ursprungsidee von Charging Time, die kam vom Felix und die kam eigentlich durch die Idee, wenn man entlang einer Route mit dem Elektroauto Ladestationen finden möchte und die vergleichen möchte gegenüber, was es da für Restaurants zum Beispiel gibt. Weil bei ihm war das Thema, er hat sich eigentlich die Ladestation vorgeplant, so wie man das ja auch häufig kennt. Und dann hatten aber seine Kinder eine andere Idee, wann sie denn Pause machen möchten. Und dann musste er gleichzeitig Restaurantwünsche, Ladezustand und eben die Strecke übereinander bringen und hat dafür halt eben 2, 3 Apps gleichzeitig gebraucht. Und das hat er dann gesagt, das kann ja nicht sein, im Jahre 2021 war das noch. Da hat er sich eine App dafür programmiert. Und damals hat er mir das dann mal vorgestellt. Wir haben uns kennengelernt bei Mercedes-Benz, wo wir beide gearbeitet haben in der Elektromobilität. Und da hat er es mir mal gezeigt und gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und genau, seitdem machen wir das gemeinsam. Und genau, das macht eben die App. Sie macht auch noch einiges mehr mittlerweile. Aber der Grundgedanke ist eigentlich, entlang einer Route Schnellladeparks vergleichen, die Anbieter vergleichen, was es dort drumherum gibt. Also Restaurant, Café, Einkaufsmöglichkeiten und vieles, vieles mehr, was wir bestimmt auch jetzt gleich alles noch besprechen werden.
Ja, das ist natürlich auch für gerade Neulinge in der E-Mobilität auch so ein Thema. Ich habe selbst in der Familie so einen Fall, wo es dann hieß, ja, aber da jetzt irgendwie 20 Minuten in dem Industriegebiet immer stehen zum Nachladen, so stelle ich mir angenehmes Reisen jetzt nicht vor. Und ich dachte, ja, dann such dir halt eine andere Ladestation. Aber das ist gar nicht so trivial, wenn man da eben erstmal neu ist und sich vielleicht einfach aufs Fahrzeugnavi verlässt, das einen dann halt zur nächsten Ladestation, die halt routenmäßig günstig liegt, lotst und nicht diese Randinfos hat.
Ja, genau, das ist eben genau dieses Thema. Also für so einen Algorithmus sieht eine Ladestation, die halt eben in so einem Industriegebiet ist und irgendwie 400 Kilowatt hat und eine super Zuverlässigkeitsquote irgendwie hat, wenn das noch mit in Betracht gezogen wird überhaupt, sieht die natürlich super aus. Und wenn die dann perfekt bei 10% liegt oder bei 5% Restreichweite, dann ist das rein zeitoptimal das Beste. Und das ist halt eben genau nicht das, worum es dir eigentlich geht als Person, als Mensch und auch eben uns nicht bei Charging Time. Darum geht es uns nicht, sondern es geht eben darum, angenehme Pausen zu machen. Und man kann vorausplanen, viele möchten das ja auch und das bieten wir auch an, aber halt anhand dieser Kriterien. Aber dass man vor allem auch dieses Thema Freiheit beim Autofahren wieder spürt. Also einfach mal zu fahren, dann merkt man, okay, irgendwann ist der Akku vielleicht ein bisschen leer. Dann guckt man entlang seiner Strecke und sieht halt alle Infos gleich auf einen Blick bei uns und kann sich dann eben spontan entscheiden. So wie man es ja ehrlicherweise vom Verbrenner auch kennt. Da guckt man ja auch dann irgendwann, okay, was kommt jetzt da für ein Rasthof oder was ist da jetzt in der Nähe für ein Restaurant, wo ich vielleicht kurz rausfahre und kurz Pause mache.
Mhm. Das heißt Transparenz in Sachen Ladestationen, was ist da drumherum? Das ist die eine Ebene, aber ihr habt ja jetzt auch, heute soll es ja um Preise gehen,
genau,
das Thema Transparenz bei den Preisen euch auf die Fahne geschrieben.
Ja, richtig. Also wir hatten das angefangen im Dezember 2024 und haben da die ersten Preise eingepflegt in die Datenbank, in unsere Datenbank und haben es eben da ermöglicht, dass man angeben kann, welche Ladekarte man hat, haben aber auch schon ermöglicht, dass man eben sieht, okay, was kostet es eben dort ad hoc. Und dann konnte man eben sehen, okay, was ist eben der Preis an dieser Ladestation und das halt eben auch in dieser übersichtlichen Art und Weise. Denn du möchtest ja möglichst alle Informationen auf einen Blick haben und dann irgendwie abwägen können, okay, da kostet es irgendwie das Doppelte oder da kostet es die Hälfte, dann fahre ich natürlich dahin, aber wenn das halt nicht aus meiner Reichweite ist oder im Industriegebiet ist, dann nehme ich vielleicht die 20% teurer ist, aber halt irgendwie bessere Umgebungsparameter hat, irgendwie sowas. Und das ist eben ganz wichtig und das haben wir eben seitdem deutlich ausgebaut, versuchen da auch immer die Datenqualität hochzuhalten. Das ist überhaupt nicht trivial, leider. Es ist echt anstrengend, diese Preise aktuell zu halten und zu pflegen. Und die Community gibt uns da auch echt immer wieder Hinweise, wenn da mal was falsch läuft. Und das schätzen wir auch sehr und müssen dann halt eben immer nachbessern und die Daten nachpflegen und da auch Automatisierungen bauen und so weiter.
Ja, wenn wir jetzt mal auf das Thema, ja, die Ladepreise zustande kommen, du hast gerade schon gesagt, die Community gibt dir oder euch immer wieder Hinweise, dass sich da Preise ändern. Das zeigt ja schon, dass es grundsätzlich schwierig ist, den Überblick zu behalten. Also ihr beschäftigt euch da jetzt mehr oder weniger jeden Tag mit, aber so als Laie ist es ja auch, oder selbst als Nicht-Laie ist es schwierig, da den Überblick zu behalten. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiter auch aufschlüsseln, können wir darauf jetzt mal eingehen, wie das eigentlich zustande kommt, dass es solche Riesenschwankungen gibt. Mhm. Weil ich meine, im ersten Moment denkt man natürlich, naja, Strom, der ist irgendwo der gleiche, da gibt es ein paar Unterschiede regional, aber ob man jetzt 30 oder 35 Cent zu Hause zahlt, das war es dann auch. Nur wir reden ja jetzt aktuell eigentlich über Schwankungen von Faktor 2 bis 3 teilweise.
Mhm. Genau, also um da mal einzusteigen, also man kann es mit dem Hausstrom vergleichen, das ist das eine. Man kann es aber natürlich, und ich glaube, man muss es schon auch ein Stück weit mit dem Benzin vergleichen und mit dem Diesel oder ja mit dem Kraftstoff. Es kostet ja auch an der Autobahn mehr als am Dorf irgendwie, wenn du dann 300 Meter kurz oder 2-3 Kilometer kurz ins Dorf reinfährst von der Autobahn runter. Warum? Naja gut, weil es einfach angenehmer ist und die sich das leisten können. Ne? Also das ist schon auch so, dass es an einem guten Standort auch teurer ist. Das Gleiche haben wir auch bei den Ladepreisen. Das muss man schon auch mitbedenken, dass das natürlich, das kann man nicht ganz vernachlässigen, aber da kommt noch viel, viel mehr dazu. Also das ist nur ein kleiner Teilaspekt. Dann gibt's ja das Thema uhrzeitabhängige Ladepreise. Beim Benziner kennt man das ja, dass man zum Beispiel nicht nach der Arbeit oder so tanken gehen sollte, weil da gehen alle tanken, da ist dann besonders teuer. Also das sind ja so Optimierungen, die dann irgendwie die Tankstelle für sich macht, um da noch ein bisschen zu optimieren. Was es aber, Klammer auf, aktuell nicht flächendeckend gibt, es gibt die ersten Ansätze, was sehr gut ist, dass man eben dynamische Preise hat, je nach zum Beispiel Sonnenstand oder nach Börsenpreis. Also das wird zumindest vereinzelt gemacht. Aber wir sehen es noch nicht in der Fläche. Also man könnte sich ja vorstellen, dass mittags die Preise viel, viel geringer sind. Man sieht ja teilweise negative Preise und das könnte es ja geben, gibt es noch nicht flächendeckend, wäre aber aus meiner Sicht auch ein spannendes Thema. Und da auch der Aufruf an alle CPOs, das gerne zu machen und auch auf uns zuzukommen, dass wir die Preise gerne präsentieren und das eben dann auch nachfragewirksam machen, Klammer zu. Genau, also das nur zu dem Thema Uhrzeitabhängigkeit. Aber was die Preise aktuell vor allem ausmacht, das ist eben diese Wettbewerbssituation, zumindest aus unserer Sicht, wenn man das so beobachtet. Es gibt einfach viele große Player am Markt, die eine starke Marktmacht haben und dadurch eben Preise setzen können, an die sich die anderen zumindest mal orientieren müssten, wenn sie ein bisschen wenn sie eine Form von Vorteil haben wollen. Und interessant ist dabei aber die Struktur des aktuellen Lademarkts. Denn es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte Thema der Ladekarte. Also, dass man eine RFID-Karte benutzt, beziehungsweise einen Ladetarif hat bei einem gewissen Anbieter. Und das wäre an sich, ist das ja eine interessante es ist ja erstmal interessant, okay, man entscheidet sich für einen Anbieter, oder es hält dann ja auch keiner ab, sich für 3 oder 4 zu entscheiden. Und wenn man da keine Grundgebühr zahlt, dann hat man vielleicht 3 so Karten. Das fühlt sich auf den ersten Blick vielleicht nicht nach 2026 an, ist aber erstmal ja gar kein Problem. Also man nimmt bei dem einen die eine, bei dem anderen die nächste und beim nächsten die dritte. Aber das macht man nicht in der Fläche, zumindest wenn man sich nicht auskennt. Am Anfang denkt man sich, okay, ich nehme halt diese eine zum Beispiel. Und die ist vielleicht von einem großen Anbieter. Und dieser große Anbieter, der bietet dann bei sich selbst gute Preise. Und bei allen anderen ist aber er derjenige, der den letzten Preis gegenüber dem Kunden eben setzen kann. Egal, was er im B2B zahlt, von dem Anbieter selbst. Also das ist keine klassische Visa oder Mastercard, die einfach nur ein Transaktionsgeschäft macht, sondern es ist ein Wiederverkaufsgeschäft mit einer eigenen Preispolitik. Und das führt eben dazu, dass wenn ich mit der Ladekarte des Anbieters A zu der Ladestation des Anbieters B gehe, den Preis habe, den der Ladekartenanbieter A möchte, dass ich sehe. Und wenn Ladekartenanbieter A sich mit Ladestationsanbieter B in Anführungszeichen gut versteht, dann kann das ein guter Preis sein. Wenn das strategisch nicht so relevant ist, da einen guten Preis zu bieten, dann würde man da vermutlich einen schlechten Tarif bekommen. Und diese Mechanik, also ich persönlich finde das total interessant, dass einfach nur eine RFID-Karte die Interoperabilität ermöglicht, zu so einem interessanten Konstrukt eigentlich führt und dadurch halt entsprechend die Macht so verschiebt, dass eben der die Ladekarte eben hat und ein eigenes Netzwerk an Ladestationen hat, eine sehr große Macht gegenüber dem Preisspiegel in Summe hat. Und aus unserer Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass der Kunde eben informiert ist, weil ein informierter Kunde kann eben eine Entscheidung treffen, die für ihn am besten ist und dann aus entsprechenden Ökosystem oder Abhängigkeitsverhältnissen von einzelnen Anbietern in Anführungszeichen ausbrechen, beziehungsweise dort eben die Macht etwas zu verteilen. Und ich glaube, das ist in Summe ein gesunder Wettbewerb, wenn eben genau das stattfindet, wenn man eben informiert ist und eben die Angebote von allen Anbietern kennt.
Genau, das ist ja, hast du einen guten Punkt angesprochen, ist es ja gerade nicht so. Also um mal zu gucken, ich kenne es von mir selber, ich habe diverse Lade-Apps und Ladekarten. Und dann zu wissen, ja, mit welcher kann ich jetzt wo am günstigsten laden? Jetzt habe ich hier den bestimmten, keine Ahnung, lokales Stadtwerk vielleicht. Meistens ist dann die Karte vom lokalen Stadtwerk die günstigste, aber jetzt habe ich die ja vielleicht nicht, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und dann geht man seine 5 Apps und durch und prüft jedes Mal an der Ladestation, ja, was kostet denn jetzt hier am wenigsten? Ja. Und ist immer sehr mit Überraschungen verbunden. Du hast jetzt gerade auch schon den Punkt B2B-Preis erwähnt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, was das ist. Weil das ist ja so an sich, als Kunde kenne ich ja immer nur diesen Endpreis und vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln.
Ja, gern. Also auch nochmal zu diesem mit dem, der Anbieter selber ist meistens der günstigste. Das ist ja eigentlich total intuitiv. Ne? Also wenn keiner dazwischen ist, muss es eigentlich am günstigsten sein. Und ich glaube, wenn man mit diesem Gedankenkonstrukt, und so ist es ja auch de facto, anfängt, dann ist man erstmal gut aufgehoben mit seiner Struktur im Kopf bei diesem Thema. Also du hast einen Anbieter, einen CPO, einen Charge Point Operator und du hast einen EMP, einen E-Mobility Provider oder manchmal werden die auch EMSP, also E-Mobility Service Provider genannt. Und diese CPOs haben mehrere Möglichkeiten, ihren Strom zu verkaufen, beziehungsweise du hast an der Ladestation mehrere Möglichkeiten, den Strom zu kaufen. Und die einfachste und logischste Variante wäre ja, dass du ihn direkt beim CPO kaufst. So wie an der Tankstelle, da kaufst du ihn ja auch direkt von der Tankstelle. Und so ist es in deinem Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise, hier sind wir jetzt aus Stuttgart, die Stadtwerke Stuttgart nimmst und kaufst den Strom direkt von der Stadtwerke Stuttgart, dann ist da niemand dazwischen und dann kriegst du da logischerweise erstmal den besten Preis. Kleiner Ausflug, ob du jetzt da mit EC oder Kreditkarte zahlst oder die Ladekarte benutzt und am Ende vom Monat eine Rechnung bekommst, das ist da ja jetzt noch theoretisch egal, ne? Also, weil du ja den Strom direkt dort kaufst. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Und wenn du jetzt aber einen EMSP benutzt, der nicht gleichzeitig die Stadtwerke Stuttgart selbst ist, denn wenn du die Ladekarte von Stadtwerke Stuttgart nimmst, fungiert dabei Stadtwerke Stuttgart als EMSP, weil sie bereiten dir den Service, dass sie dir am Ende vom Monat eine Rechnung stellen. So, und wenn du einen anderen Anbieter benutzt, dann müssen die ja den Strom erstmal kaufen. Das heißt, es kommt ein Kaufvertrag zustande zwischen den Stadtwerken Stuttgart, dem EMSP und noch ein zweiter Kaufvertrag zwischen dem EMSP, also deinem Ladekartenanbieter und dir. Und so ist es beispielsweise auch bei unserer Karte oder bei eigentlich jeder Ladekarte, dass du dann entsprechend den Preis zahlst, der dir von dem EMSP angeboten wird. So, und da wird es natürlich jetzt spannend, was der EMSP für eine Preisgestaltung hat. Also er könnte ja theoretisch sagen, und so kannten wir es ja auch schon, es gibt eigentlich jede Variante, die man sich da jetzt so vorstellen kann, du nimmst einfach ein Angebot und sagst, okay, das ist Strom, der kostet überall 30 Cent, und zwar an egal welcher Ladestation auch immer. Und dann kannst du ein Angebot stricken als EMSP, das da heißt, lieber Kunde, 30 Cent, egal welche Ladestation, fertig. Am Ende vom Monat kriegst du eine Rechnung über die Kilowattstunden. Und dann muss aber der EMSP natürlich schauen, dass er seine Rechnungen bei den CPOs bezahlt, also bei den eigentlichen Chargepoint-Operatoren. Und da muss er natürlich jetzt gucken, da wird er wahrscheinlich, gerade jetzt bei 30 Cent zum Beispiel, keinen Gewinn machen, sondern eher deutlichen Verlust. Und vor allem, und das finde ich persönlich so wichtig zu erwähnen, er macht unterschiedliche Verluste je nach CPO. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass das einem klar ist, dass wenn der EMSP einen Einheitspreis macht und der Kunde nicht sieht, was der eigentliche CPO anbietet, dann hast du keinerlei Steuerungsmöglichkeiten mehr über den Preis. Also wir kennen ja alle vom Wirtschaftsunterricht diese schöne Grafik, Angebot und Nachfrage, und irgendwo trifft sich dann der Preis. So, und wenn mehr Nachfrage da ist, dann steigt der Preis, und wenn eben der Anbieter möchte, dass mehr Nachfrage kommt, weil er zu wenig hat, dann geht er mit dem Preis runter. So, und so stellt sich ein Preis am Markt ein. Und wenn du das aber machst als EMSP, nämlich überall den gleichen Preis setzt, dann hebelst du das aus, und aus meiner Meinung ist das sehr schlecht, weil du dann eben nicht gute Standorte bzw. gute Preise belohnst und schlechte Preise eben abstrafst, sondern du hast keinerlei Wirkung. Leider muss man auch dazu sagen, als Erklärung für den Kunden ist es bestechend einfach zu sagen, nimm einfach 30 Cent und zwar überall. Und deswegen hat man diese Angebote auch häufig bei den OEMs gesehen, also bei den Autoherstellern, um quasi die Elektroautos attraktiv und einfach zu halten, was man auch ehrlich gesagt verstehen kann, dass man das erstmal einfach gestalten möchte. Aber es führt leider dazu, dass ein CPO, der sieht, okay, hier wird jetzt flächendeckend mein Strom für 50 Cent verkauft, aber ich habe ihn doch eigentlich für 40 angeboten. Was ist das denn? Warum zahlen die denn alle zu viel? Und entweder spricht er dann mit dem EMSP und sagt, hey, gib den mal bitte für, keine Ahnung, 42 raus oder 43, darfst ja meinetwegen ein paar Cent dran verdienen, aber nimm doch bitte meinen Preis mit, ich mach doch einen guten Preis. Und wenn dann der EMSP das nicht macht, dann wird der CPO früher oder später sagen, na gut, dann nehme ich halt 70 Cent, weil der wird ja eh für 50 verkauft. So, und wenn das halt alle CPOs machen, geht die Mischkalkulation vom MSP nicht mehr auf und dadurch steigt in Summe der Preis. Also das muss man sich vielleicht jetzt ein, zweimal anhören. Ich meine, ich habe das jetzt auch schon 100 Mal durchgedacht. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, dass ein Durchschnittspreis zu steigenden Preisen führt, einfach nur, wenn sich alle rational verhalten, dann finde ich, muss klar sein, ein Durchschnittspreis ist leider, so bestechend er klingt, nicht gut. Genau, deswegen können wir gleich nochmal drüber sprechen, sind wir da auch, machen wir das nicht, sondern wir nehmen eine Transaktionsgebühr bei unserem MSP-Produkt, wir haben selber auch eins, nehmen wir eine Transaktionsgebühr, die ist transparent und die ist bei allen relativ, die ist immer 6% aktuell, und das heißt, wenn du 50 Cent anbietest, dann zahlst du bei uns, zahlt der Endkunde halt 53 und so weiter, ne? Genau.
Das heißt aber, der Basispreis, auf dem ihr aufsetzt, ist dann welcher?
Ach so, ja, sorry, jetzt habe ich ein bisschen. Wir setzen auf dem B2B-Preis, den das CPO uns gibt. Ne? Okay. Und den geben wir dann quasi an den Endkunden weiter. Mit eben unserer Transaktionsgebühr kann man sich vorstellen wie eine Kreditkartengebühr. Von damals, heutzutage zahlt die Kreditkartengebühr einfach der Anbieter. Das kennt man von Restaurants, die sagen, wir nehmen keine Kreditkarte, weil sich das für die nicht lohnt. Oder erst ab 10 Euro, weil es dann relativ wieder passt. Mhm. Ja.
Das, was du jetzt gerade erläutert hast, das ist wahrscheinlich, was man jetzt rückblickend auch sehen kann, dass es eben, du hattest erwähnt, erst so einen Durchschnittspreis gab, überall, was weiß ich, 30 Cent oder was auch immer es war. Jetzt sind wir inzwischen an dem Punkt, dass es diese Klassen gibt. Also der ein oder andere MSP versucht das so ein bisschen ja einzusortieren, dass er so Klassen macht. Da gibt es dann die Niedrigpreise und die mittleren Preise und die Hochpreisanbieter, dass das dann irgendwo bei 49, 59, 69 Cent oder so gedeckelt ist, mhm, um dann eine gewisse Transparenz durchzugeben. Aber da ist ja dann auch immer der Effekt, dass eigentlich der jeweilige CPO ja sagt, oh gut, dann bin ich in dieser Klasse, dann gehe ich da halt ins Limit, um da maximal auszuschöpfen. Oder halt gehe halt wieder da hoch. Da muss der MSP wieder reagieren, muss den in die höhere Klasse einsortieren. Also es geht ja nicht mal nur hin und her, aber im Zweifelsfall halt immer nur nach oben, genau, und nicht nach unten. Und so wie ich jetzt verstehe, ihr sagt eben, wir sagen ganz transparent, ja, das kostet eben der Strom als MSP hier am Markt. Wir hauen unsere kleine Gebühr da drauf. Und dann hat der Kunde in dem Moment eigentlich ja wirklich die Möglichkeit zu vergleichen, ja, was kostet es?
Genau, und das ist, wäre der Markt, also würde es jetzt keine weiteren Aspekte mehr geben, die wir jetzt aber ansprechen müssen noch gleich, dann wäre das ja eigentlich cool. Also das wäre ja dann eigentlich top. Also wenn es jetzt Ad-Hoc-Laden nicht gäbe zum Beispiel, ne, dann wäre das ja eigentlich eine gute Lösung. Und deswegen haben wir es ja auch ehrlicherweise gemacht. Weil beispielsweise für Flotten, die brauchen diese einheitliche Abrechnung am Ende des Monats. Und das bieten wir auch an. Und dann wäre das eigentlich eine gute Lösung.
Du hast das Stichwort ad hoc ja jetzt schon mit reingebracht. Das, ich sag mal so aus naiver Kundensicht, fände ich das ja eigentlich am einfachsten zu sagen, okay, ich habe hier da überall die Möglichkeit, einfach meine EC-Karte an ein Terminal dran zu halten und dann eben den Direktvermarktungspreis sozusagen von dem jeweiligen CPO zu bezahlen und fertig.
Absolut, genau. Also und das ist auch, ich meine, wir kennen es ja vom Tanken, ist es ja nicht anders. Da machst du ja genau das. Da zahlst du ja immer ad hoc. Mhm. Jemand, der einen Benziner oder einen Diesel fährt, wird ja auch, also versteht es ja gar nicht, was man da anders macht. Ich meine, es gibt natürlich beim Diesel und Benziner gibt es Tankkarten, die machen eben genau das, dass du am Ende vom Monat eine einheitliche Abrechnung bekommst und damit die Mitarbeitenden von dieser Firma nicht tausende Belege sammeln müssen und die dann irgendwie in irgendein Tool hochladen müssen, sondern es ist einfach, wird einfach hintenrum alles ordentlich abgerechnet und dann passt es. Also da hat es seine Daseinsberechtigung. Aktuell ist es so, dass beim Strom gibt es teilweise sehr große Unterschiede zwischen dem Ad-Hoc-Preis und dem B2B-Preis, beziehungsweise, und das ist jetzt eben der dritte Preis im Bunde, das ist ein spezieller B2B-Preis, in Anführungszeichen, ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht, der fiktive Preis, den sich der CPO selber berechnet, wenn er seinen eigenen EMP benutzt. Also wenn ich jetzt bei der bei dem Ladestationsbetreiber A mit seiner eigenen Ladekarte A lade, dann muss da ja auch irgendeine Form von B2B-Preis in Anführungszeichen verrechnet werden. Und wenn man jetzt annimmt, dass dieser B2B-Preis der gleiche ist, den alle anderen Ladekartenanbieter bekommen, dann wäre die Welt auch einigermaßen in Ordnung, wenn der Ad-Hoc-Preis auch noch genau gleich wäre. Weil dann wäre es prinzipiell egal, wie du da lädst oder tankst. Dem ist aber leider nicht so. Es ist nicht überall so, aber vielerorts wird da sehr stark unterschieden, je nach Zahlungsmedium oder Weg, wie du eben bezahlst.
Also wenn man das dazu mal zusammenfasst, also drei Preise. Der eine ist der B2B-Preis, den eben CPO A, dem EMPB in Rechnung stellt. Das nächste ist der Ad-Hoc-Preis, den der CPO A ja auch selber setzt im Endeffekt. Oder ist da jetzt noch ein EMP dazwischen? Eigentlich ja nicht, sondern den rechne ich ja direkt mit dem CPO ab.
Eigentlich nicht, es ist ein Softwareanbieter. Genau, es ist ein Softwareanbieter dazwischen. Das ist auch nochmal eine längere Story, aber das würde ich jetzt an der Stelle mal rauslassen. Da gibt es leider auch noch Themen, die nicht final gelöst sind, leider.
Mhm. Okay, also mehr oder weniger direkt. Und das Dritte ist dann eben, wenn ich die Ladekarte A von Ladestationsbetreiber A nutze, das ist eben dieser interne Preis.
Genau,
das sind diese drei Preise. Wie lässt sich denn jetzt eigentlich erklären, dass häufig bei vielen Anbietern, nicht bei allen, es gibt ein paar Ausnahmen, dass der Ad-Hoc-Preis häufig viel höher ist als eben irgendein anderer? Also ich kann ja, ich lade mir die App, spare plötzlich 20 Cent und wenn ich die nicht nutze, einfach nur die Kreditkarte, obwohl ich eigentlich auch mehr oder weniger direkt mit dem Anbieter abrechne, ist es eben deutlich teurer. Wie kommt das dann eigentlich dann zustande?
Genau, also das ist, wir erinnern uns an das Beispiel von, da haben wir vorhin Stadtwerke Stuttgart genannt, weil wir jetzt hier aus Stuttgart kommen beide, haben gesagt, okay, wenn du direkt den Vertrag mit dem Anbieter machst und da keiner dazwischen ist, dann muss es ja rein intuitiv am günstigsten sein. Persönliche Meinung, ich glaube, das ist auch so, also dass zumindest die Abrechnungskosten und die Aufwände dahinter sind da wahrscheinlich alle automatisiert sowieso, weil es ja so viele Transaktionen sind. Und die einzigen Kosten, die der CPO dann hat, sind die Kreditkartenkosten. Also die haben, wenn du da mit EC oder Kreditkarte zahlst, dann zahlt der Anbieter ja auch seine 2-3% an den Kreditkartenanbieter. Ne? Also das sind diese Kosten. Aber Es wird strategisch häufig aus meiner Sicht nicht ein sehr guter Preis angeboten, sondern eben ein hoher Preis. Warum? Es gibt eine Regulierung der EU, die nennt sich A4-Verordnung, und die schreibt vor, dass zwischen einem B2C-Angebot, also Business to Customer, also zum Endkunden, und einem Business to Business, also von einem CPO zum anderen EMSP, dass diese beiden Preise, also B2C und B2B, nicht diskriminierend sein dürfen. So, und was heißt jetzt in diesem Zusammenhang nicht diskriminierend? Es gibt noch einen zweiten Satz, der danach steht in dieser Verordnung. Der lautet, es darf eine Preisdifferenzierung erfolgen, wenn sie, nicht direktes Zitat, wenn sie nachvollziehbar, objektiv gerechtfertigt und ich meine nachvollziehbar. Also das sind so die paar Schlagworte, die da stehen. Nagelt mich da bitte nicht drauf fest, kann man nachlesen. Und so, also nochmal. Zwischen B2C und B2B darf nicht diskriminiert werden, in Klammern, es sei denn, es ist objektiv gerechtfertigt und beruht auf nicht diskriminierenden Kriterien, Klammern, so. Und diese Verordnung ist in Kraft und das haben jetzt sehr viele interpretiert von den CPOs und haben gesagt, na gut, das muss ich jetzt einhalten. Das bedeutet, wenn ich ein B2B-Angebot mache, also von CPO zu einem externen EMSP, dann muss ich den Preis gleichhalten wie den Ad-Hoc-Preis, weil der Ad-Hoc-Preis ist ja der, den ich im B2C anbiete. Ich biete ja einem Kunden im B2C-Geschäft direkt einen Preis. Und im B2B biete ich ja auch einen Preis. Und die dürfen sich jetzt nicht mehr unterscheiden in einer diskriminierenden Form. Naja, dann mache ich es halt einfach gleich. Dann habe ich da kein Thema, kein Compliance-Thema. Und das hat man dann gemacht. So, und jetzt hat man nicht den B2B-Preis herabgesetzt, sondern man hat den Ad-Hoc-Preis nach oben gesetzt. Und dann ist das theoretisch erstmal erledigt. Und das, daran halten sich viele, aber auch nicht alle. Also es gibt auch noch welche, die machen ad hoc einen viel besseren Preis als im B2B. Aber definitiv wird dieses Thema in der Fläche meistens eingehalten. Also dass du ad hoc und der Ladekartenanbieter, der externe MSP, den gleichen Preis zahlen. Das sieht man bei uns auch in der App ganz schön. Da machen wir so ein Symbol, dass wir quasi ad hoc und Charging Time Pay machen wir dann so geteilt. Also das Viereck wird dann geteilt und es gibt quasi zwei Logos zu sehen. Ad hoc und der Charging Time Pay, das Charging Time Pay Logo. Und angezeigt wird dann der ad hoc Preis mit einem Sternchen, dass du hier eben diesen Preis bekommst. Und wenn du Charging Time Pay benutzt, dann ist es eben unser Preis inklusive dieser 6%. Genau. Und jetzt ist es ja interessant, ein B2C-Angebot ist dieser Ad-Hoc-Preis, ich glaube, da sind wir uns alle einig und offensichtlich auch die CPOs. Jetzt ist aber eine ganz entscheidende Frage, ob das Herunterladen einer App auch ein B2C-Angebot ist. Und genau das ist es eben, was aktuell vom Landesgericht München verhandelt wird in einer Klage, die ein großer MSP gegen einen großen CPO angestoßen hat. Wir hatten dazu auch einen kleinen LinkedIn-Post gemacht und man konnte es auch in einigen großen YouTube-Formaten und News-Zeitschriften lesen. Mhm. Das ist ein sehr interessantes Thema, denn das Herunterladen einer App, ob das jetzt auch ein B2C-Angebot ist, das steht offensichtlich noch aus. Und wenn das so wäre und das mit unter dieses Diskriminierungsverbot fällt, dann müsste ja das Herunterladen einer App gegenüber dem Ad-Hoc-Preis und auch gegenüber dem B2B-Preis, müsste das wieder ein Preis sein. In Klammern oder 1-2 Cent Unterschied wegen irgendwelchen objektiv gerechtfertigten Themen. So, Klammer zu. Aber der Unterschied, der heute da ist, der ja vielerorts sehr hoch ist, teilweise bis zu 60% geht, der wäre dann nicht erlaubt. Mhm.
Wir hatten über die A4 auch in der Folge 92 schon gesprochen, aber es ist ja auch sehr, ja, eine spannende Entwicklung, dass offensichtlich die Interpretation da so unterschiedlich ist, dass das bis vor Gericht geht. Wie steht ihr jetzt bei Charging Time zu der Regulierung, beziehungsweise andersrum, welche Rolle spielt diese A4 für euch?
Also wir finden es gut, wenn das mal geklärt wird, weil wenn Unklarheit herrscht und man da nicht weiß, was gilt, dann ist das nie eine gute Sache. Aber wenn man mal ganz konkret wird, muss man schon sagen, dass wenn das Herunterladen einer App in Anführungszeichen in der Praxis einem nicht mehr 40% Rabatt beschert, dann wäre das schon eine gute Sache. wenn man als Privatkunde einfach ad hoc laden kann oder einen EMSP hat, der nicht diskriminiert, ne, auch hier wieder dieser Begriff, sondern überall eine gleiche Transaktionsgebühr nimmt, so machen wir es jetzt, dann ist das eine gute Sache. Wenn man da keine Opportunitätskosten von 40% hat, indem man eine andere App runterlädt, was einen dann natürlich, wenn man drüber nachdenkt, erstmal ein bisschen ungehalten stimmt, weil man sich denkt, oh, jetzt muss ich hier eine App runterladen, um 40% zu sparen, zwingt mich natürlich keiner dazu. Aber das ist halt irgendwie eine schlechte Situation. Und ich glaube, dass aus diesem Grund wurde diese A4-Verordnung geschaffen, um eben diesen Wettbewerb wirklich herzustellen. Natürlich zwingt einen keiner, diese App runterzuladen. Und man kann dort ad hoc laden, aber halt zu einem höheren Preis.
Ja, ich denke, da kommen wir eigentlich diesem Zielbild, was man so für sich auch intuitiv formulieren würde, ja auch näher. Also ad hoc sollte ja irgendwie im Wettbewerb stehen, der Preis. Also dann wäre auch der Punkt, wie man es dann von französischen Autobahnen kennt, dass der Strompreis einfach am Mast angeschlagen ist. Das ist immer der Ad-Hoc-Preis. Da fahre ich runter, ich sehe, ah ja, hier kostet jetzt irgendwie, was weiß ich, 49 Cent, bei der nächsten von mir aus 52 Cent. Das ist ganz transparent. Ich habe trotzdem jederzeit die Möglichkeit, meine Ladekarte daran zu halten, wenn ich jetzt eine Flottenkarte habe beispielsweise oder ja irgendeine andere zu nutzen, die vielleicht noch günstiger ist, sei es aus irgendwelchen Gründen. Aber ich habe immer erstmal einen Vergleichspreis. Das ist ja irgendwie auch das, was dann logisch ist, wenn ich sage, ja, ich mache mir die Mühe, ich lade mir die App runter, um eben hier Mitglied oder was auch immer zu werden, irgendein Bonustarif, vielleicht mit einer Grundgebühr, um dann ein paar Cent zu sparen, fair enough, aber ich weiß, ich zahle halt nie einen übertriebenen Preis, sondern bin ein paar Cent teurer, und wenn ich aber sage, ja, dafür habe ich jetzt den Aufwand nicht, ist okay, und andersrum eben, wenn ich jetzt eine Flottenkarte habe und ich möchte eine gesammelte Rechnung, eine saubere Abbuchung und vielleicht noch irgendwelche Statistiken und Auswertungen, der Service ist mir was wert, als Flottenbetreiber da dann ein paar Cent Aufschlag zu zahlen, ist, glaube ich, genauso okay, wie das natürlich dann auch dieser Flottenkartenanbieter sagen kann, naja, wenn du hier Strommengen von, was weiß ich, 10.000 Kilowattstunden pro Monat abnimmst, dann können wir dir aber auch ein bisschen besseren Preis machen. Also da hätte man auf jeden Fall eine Dynamik drin, die sich dann noch ein bisschen mehr an den realen Preisen orientieren würde und dann auch mehr, ja, Spannung da reinbringen würde.
Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Du hast zwischendurch was Interessantes gesagt, nämlich eine kleine Grundgebühr und dann kriegt man ein bisschen Rabatt. Das ist ja leider das nächste Thema, was ich persönlich oder was wir hier auch bei Charging Time und auch wenn man andere Leute fragt, also die nächste Meinung ist, wenn das dann mal durchgeboxt ist vor Gericht und man hat diese Diskriminierungsthematik weg, dass man beispielsweise bei CPO 1 50 Cent bekommt, ad hoc, wie in der App, wie auch der MSP 2 oder MSPB, keine Ahnung, dann wäre das so, wie du es gerade beschreibst. Aber dann wäre natürlich in Anführungszeichen, wenn man jetzt Kundenbindung machen möchte und die Menschen dazu bewegen möchte, eher bei sich zu laden, dann machst du halt ein Abo von 2-3 Euro und bietest da halt wieder 40% Rabatt. Ne, also das ist interessant, dass es aus meiner Sicht schon auch wahrscheinlich nochmal eine Novelle geben von dieser A4-Verordnung. Oder das Gericht sagt direkt, dass so eine Preisdifferenz dann auch nicht gerechtfertigt ist, wobei das steht da, zumindest aus meiner Interpretation, so wie ich es verstanden habe, nicht drin, dass wenn du 2-3% Grundgebühr hast, dass du dann halt eben 40% Rabatt bekommst zum Beispiel. Das muss man dann gucken. Das ist ein weiterer interessanter Aspekt, der da eben reinkommt. Aber wenn eben diese Preise alle plus, minus 1-2 Cent gleich sind, dann hast du genau das, was du beschrieben hast, einen funktionierenden Wettbewerb. Dann brauchst du eben noch eine transparenzgebende App zum Beispiel oder am Mast angeschlagen. Wobei ich da eine App bevorzugen würde tatsächlich, weil ich ja nicht weiß, was es 20 Kilometer weiter kostet. Also ich kann ja nur den vergleichen, der direkt vor meiner Nase ist. Deswegen braucht man dann meiner Meinung nach schon eine App, aber okay. Aber es würde sich logischerweise ein vergleichbarer Preis einstellen, genau. Und dann würden die Preise auch im Schnitt wahrscheinlich runtergehen.
Ja, vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, was ja auch noch zum Preis dazukommt, sind ja oft noch Blockiergebühren oder Zeitgebühren, wenn man länger an der Ladesäule steht. Das ist ja auch Wildwuchs, sag ich mal, in verschiedenen Anbietern und kann die Preise dann ja auch extrem in die Höhe treiben.
Ja, absolut. Also eine Blockiergebühr grundsätzlich, Beispiel bei einer Schnellladestation, wenn man fertig geladen hat oder nach zum Beispiel 45 Minuten, kann man ja irgendwie jeden CPO verstehen, der dafür sorgen möchte, dass die Leute dann wegfahren, damit der mit dem nächsten Kunden wieder Umsatz machen kann und dass auch der nächste Kunde auch drankommt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Bei AC-Ladestationen hat sich da jetzt irgendwie so drei, vier, fünf Stunden eingependelt, was natürlich auch irgendwo verständlich ist, dass man das macht als CPO. Ich glaube, es ist aber total wichtig, dass man da differenziert. Ich glaube, der Klassiker und das allerwichtigste Thema ist das Thema in der Nacht keine Blockiergebühr zu nehmen. Jeder Elektroautofahrer nickt da sofort. Also nachts eine Blockiergebühr macht keinen Sinn und ist total inconvenient. Und da muss man auch gucken, hier hat man auch leider wieder dieses Thema, dass die Blockiergebühr oder diese Zeitgebühr ist ja Teil des Angebots, was der CPO dem MSP macht, beziehungsweise was du ad hoc bekommst. Das heißt, auch da hat der MSP wieder, wenn du ein MSP benutzt, das letzte Wort. Und deswegen muss man da auch einen MSP wählen, aus meiner persönlichen Sicht, das sage ich natürlich eigennützig, weil wir das so machen, der eben genau den Tarif weitergibt. Das bedeutet, wenn beispielsweise Stadtwerke Stuttgart nachts keine Blockiergebühr nimmt, dann nehmen wir die selbstverständlich auch nicht. So, und so funktioniert es. Dann hat man auch hier wieder eine Steuerungswirkung. CPOs, die keine Blockiergebühr nachts nehmen, werden abends nochmal angefahren, damit das Auto auch darüber nachts eben geladen werden kann, dass da ein Kunden mehr oder zwei Kunden mehr. Und CPOs, die das eben nicht so machen, sondern die nachts eine Blockiergebühr nehmen, die werden dann halt entsprechend nicht angefahren. So, und blöd ist es dann, wenn dein MSP irgendwie eine Blockiergebühr pauschal für alle nimmt. Dann hat er auch hier wieder dieses Thema, dass dann halt die CPOs sagen, na gut, dann nehme ich halt irgendeine riesen Blockiergebühr, weil die wird ja eh weggepuffert vom MSP. Das heißt, auch hier hat man wieder dieses Thema Transparenz und wirklich, dass dieser Preis wirklich durchgeht zum Endkunden, ist wichtig. Und ja, dann natürlich wäre es schön, wenn diese Nacht da einfach keine Blockiergebühr da wäre. Deswegen haben wir in Charging Time beispielsweise so einen kleinen Button drin, der es einem anzeigt, okay, Blockiergebühr mit Nachtsausnahme ist so ein kleiner Haken dran. Man hat auch so einen kleinen Rechner, dass man eben, der auch die Blockiergebühr und auch die zeitliche Ausnahme der Blockiergebühr alles mit in Betracht zieht und dass man schön rechnen kann, okay, das wird einem dann nicht irgendwelche großen Kosten in Rechnung gestellt werden. Also das ist aus unserer Sicht ein wichtiges Thema. Und ich meine aber auch, dass man da regularisch rangehen möchte, habe ich mitbekommen, dass man eben diese Blockiergebühr auch nachts dann untersagt, dass die nicht geben darf.
Ja, da gibt's ja zum Glück einige EMSPs, die das ja auch schon so übernehmen dann und da relativ großzügige Ausnahmen nachts definiert haben. Aber klar, es ist natürlich auch wieder so, es kann auch wieder sein, dass die dann bei CPOs, die pauschal eine Blockiergebühr immer nehmen nach x Stunden, dass die das natürlich auch wieder abfangen müssen. Ja. Und dann für ihre eigentlich faire Preispolitik dann auch nicht wirklich, also eigentlich bestraft werden. Ja. Aus dem Grund, den du ja gerade genannt hast, dass er für den CPO dann sagt, na, dann mache ich das halt pauschal. Also Das ist sicherlich einer der Punkte, die sehr vielen schon wehgetan haben, dieses Nachtsladen und dann nochmal einen fetten Aufschlag zu zahlen. Manchmal ist es ja nicht mal gedeckelt, dann wird es richtig teuer. Mhm. Und was sicherlich dazu beitragen würde, das irgendwie transparenter und logischer zu machen. Und ich glaube, auch da haben die Leute durchaus Verständnis, wenn zum Beispiel an der Autobahn eine strengere Blockiergebühr anfällt, als jetzt vielleicht in der Innenstadt, wo nicht ein 400-kW-Lader steht, sondern vielleicht hat er nur 50 oder 100, aber wo man auch vielleicht ein bisschen länger einen Bummel machen will. Aber das wäre ja dann alles, wenn das so 1:1 durchgegeben würde, wäre das ja auch nachvollziehbar und logisch und würde sich ja dann auch an den realen Umständen orientieren.
Ja, genau. Und zum Beispiel in so einem Parkhaus, wo man eh schon Parkgebühren zahlt und wo man eh wahrscheinlich den ganzen Tag steht oder irgendwie abends, wenn man mal weggeht, da steht, dass da dann eben gar keine Blockiergebühr anfällt beispielsweise, dass das natürlich auch eine schöne Sache oder wäre schön, wird auch häufig von einigen CPOs wird das so gemacht, dass man dann eben nur den Kilowattstundenpreis zahlt und dann halt seine ganz normale Parkgebühr fürs Parkhaus. Genau.
Ja. Ja, in diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass da, wo es noch Grauzonen gibt oder Zweifel gibt, im Sinne der Ladenden entschieden wird, also uns E-Autofahrern. Und ansonsten, dass sich das Preischaos vielleicht auch mal wieder ein bisschen sortiert. Und ich denke, wenn ihr da auch mehr Transparenz reinbringt, dann ist das auf jeden Fall auch hilfreich.
Ja, deswegen machen wir das, weil wir glauben, dass das einfach total wichtig ist, dass ein informierter Kunde die beste Entscheidung treffen kann. Aber das ist nicht das Einzige. Es braucht natürlich auch diese Gerichtsentscheidung, weil wenn ein Kunde sieht, dass er eben mit der App zum Beispiel an einem großen Netzwerk sehr günstige Preise bekommt, aber sonst halt eben entsprechend hohe Preise bekommt, dann ist das auch noch nicht ganz die Lösung, weil er dann ja total eingeschränkt ist auf dieses Netzwerk. Ja, und dann ist es auch noch kein funktionierender freier Markt. Und deswegen braucht es die beiden Sachen, Transparenz, aber auch klare Regelungen, die wirklich den Markt fair regeln.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort an der Stelle. Also ein bisschen was ist auf jeden Fall noch zu tun, sowohl regulatorisch als auch in den Informationen, die die Kunden benötigen, damit sich dieses Preiswirrwarr lichtet. Das wird jetzt nicht gleich morgen der Fall sein. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter beobachten. Wir berichten ja auch regelmäßig im Magazin Elektroautomobil über Ladetarife und vergleichen die. Und das wird, also es war eigentlich noch nie so kompliziert, wie es jetzt ist. Also deswegen müssen wir auch mal sehr präzise Annahmen treffen, um diese Preise vergleichbar zu machen. Und ich hoffe auch sehr, dass sich das künftig wieder erleichtert und man wirklich deutlich leichter verschiedene Tarife miteinander vergleichen kann. An der Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier im Elektroautomobil-Podcast. Und auch vielen Dank an dich, Jonas, dass du hier bei uns warst. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin abonniert gerne unseren Podcast, um keine neue Episode mehr zu verpassen. Hinterlasst uns auch gern eine Bewertung. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und das könnt ihr natürlich bei jeder Plattform machen, die ihr verwendet. Also bis dann und auf Wiederhören.
Ciao.